herzlich willkommen zur neuen Folge zum Auswandern Thailand Podcast. Ich bin wieder im neuen Podcast-Studio mit Wolfgang.
Hallo Stefan.
Hallo Wolfgang. Mit Wolfgang von der ECABC Sprachschule.
Ja, und mit Stefan von FS Consulting.
Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um das Arbeiten in Thailand. Wie bereits in der letzten Folge erwähnt, geht es hierbei um eine Anfrage einer Zuhörerin aus Spotify. Und in der letzten Folge bearbeiteten wir das Arbeiten in Thailand für Angestellte. In der heutigen Podcast-Folge gehen Wolfgang und ich etwas genauer ein auf das Arbeiten in Thailand für Unternehmer, also für Selbstständige. Da darf ich gleich das Wort an Wolfgang übergeben. Wolfgang, wie war das bei dir damals, als du vom Angestellten zum Unternehmer gewechselt bist?
Ja, also wer die letzte Folge gehört oder sogar auch gesehen hat, der hat mitbekommen, dass ich also in Bangkok für eine Sprachschule als angestellter Sprachlehrer gearbeitet habe. Und es war natürlich gut, ich habe viel Erfahrung gesammelt und viele Dinge kennengelernt, die ich vorher so nicht kannte, aber mir sind auch viele Sachen echt quer gegangen, weil ich einfach es nicht gut fand, wie mit Kunden umgesprungen wurde, dass Kunden als Versuchskaninchen benutzt wurden, dass man unausgebildete, unprofessionelle Lehrer ihnen hingestellt hat oder was ich am allerschlimmsten fand, das muss ich leider mal hier erwähnen, dass man von Kunden Geld kassiert hat. Und man hatte effektiv gar keinen Lehrer für die. Das war ganz grob. Also da gehst du rein in eine Sprachschule und sagst, ich möchte Englischunterricht haben. Dann sagen die, ja, sofort, alles wunderbar, alles prima. Du darfst dich anmelden, du darfst bezahlen. Und dann, wann willst du anfangen? Morgen? Ja, alles klar, kannst du morgen anfangen. Und dann hast du morgen einmal Unterricht bei einem Lehrer. Aber der ist gar nicht für dich vorgesehen, weil der unterrichtet eine andere Klasse. Die muss jetzt morgen ausfallen. Die fällt morgen aus, damit du unterrichtet werden kannst. Und übermorgen sagt man dir, dann ruft man dich an und sagt, dein Lehrer ist krank und wir müssen den Unterricht verschieben, weil er nämlich seine normale Klasse wieder unterrichten muss. Ja, so läuft das ab. Also das ist echt krass. Das hat mich richtig gestört, weil das ist Betrug am Kunden. Ja. Und erst wenn dann ein Lehrer wieder verfügbar ist, dann ruft man nicht an und sagt so, jetzt ist der Lehrer wieder gesund oder der Lehrer ist länger krank, wir geben den anderen Lehrer. Und dann ging es dann mitunter erst 4, 5, 6, 7 Tage weiter. Hättest du das vorher gewusst, hättest du vielleicht gesagt, suche ich mir eine andere Schule.
Absolut, absolut. Ne? Und das wolltest du besser machen?
Ja, also das war nur einer der Gründe. Also wenn ich jetzt alles aufschlüssel, will ich jetzt gar nicht machen, aber ich will damit euch nur sagen, da ging so vieles schief, wo ich gesagt habe, und ich habe immer zu mir gesagt, um Gottes Willen, so kann man nicht arbeiten, das kann man nicht machen, so geht man nicht mit Menschen, mit Kunden um. Und da mein Gedanke war immer, wenn ich mal eine Sprachschule habe, dann das musst du so und so und so und so machen. Und irgendwann kam dann in Deutschland, das hatte ich auch schon mal in einer unserer Podcast-Folgen erzählt, kam ja dieses Ausländerzuwanderungsgesetz. Und das also Ehegattennachzugsgesetz heißt es ganz richtig, sorry, habe mich eben versprochen. Dann ging es ja darum, dass Ausländer nach Deutschland gehen können, wenn sie dann Sprachkurse machen. Und ich wollte halt diese Sprachkurse in der Schule, wo ich damals tätig war, einführen. Und da hat man sich von der Geschäftsführung so ein bisschen quergestellt. Das wollte man nicht. Und dann habe ich mir gedacht, also okay, wenn ihr das nicht wollt, dann mache ich es eben selbst. Das war der echte Auslöser, wo ich zu mir gesagt habe, komm, also wenn die das nicht machen, da ist ein neuer Markt da und die stellen sich überhaupt nicht, die wehren sich dagegen und sagen, nein, und das ging auch bisher so immer gut und das brauchen wir jetzt nicht. Dann habe ich gesagt, wenn ihr das nicht macht, dann mache ich das. Und dann habe ich da gekündigt und bin nach Pattaya gekommen. Oh, und habe dann hier mir erstmal ein Gebäude gesucht und ich bin damals mit meiner Lebenspartnerin gekommen und mit einem Lehrer, der mir damals in Deutschland Thai beigebracht hat. Der war zufällig zu dem Zeitpunkt in Thailand und der hatte vor, hier eine Weile auch zu bleiben. Dann habe ich gesagt, komm mit, da kannst du für uns Thai-Unterricht machen. Und auch Deutschunterricht, weil der hat den Deutschen damals in Berlin Deutschunterricht gegeben und das war mein Thai-Lehrer damals in Berlin. Und den habe ich einfach mitgenommen. So, dann waren wir schon zu dritt, ne? Und dann habe ich praktisch nur noch ein Gebäude gebraucht und das ausgebaut und dann fing das an. Und dann war natürlich das Problem, ich wollte auch alles richtig machen, aber ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe eine Company gegründet. Ich habe geglaubt, okay, wenn du eine Company gründest, dann ist das in Ordnung.
Dann hast du eine Firma.
Dann hast du eine Firma. Ja. Und das war der Gedanke bei mir, weil ich eben relativ unerfahren war. Das habe ich dann noch gemacht, bis ich dann mitbekommen habe, also erstmal, bis du eine Company gründen kannst, das geht auch nicht von heute auf morgen. Mhm. Wie lange dauert das ungefähr heutzutage? Also bei mir hat es damals circa 6 Wochen gedauert.
Also ich sage mal, bis alles fertig ist, die Gesellschaft da richtig verteilt, die Direktoren ordentlich bestimmt sind, kannst du so mit 5-6 Wochen
rechnen. Siehst du, okay, hat sich also nicht viel geändert. Ja. Bei mir hat es damals so 6 Wochen gedauert. Und ich habe das also über einen Anwalt gemacht und eine Agentur war da eingespannt mit und dann habe ich sofort angefangen zu arbeiten. Und weißt du, was passiert ist? Gleich am nächsten Tag, die Schule war auf und am nächsten Tag stand die Immigration da. Kam sofort rein, also das war, du kannst dir vorstellen, ja, ich sitze da hinterm Tresen, bin stolz, da kommen ein Haufen Leute rein, oh, Kunden kommen, ne? Ja, Kacke.
Kontrolle.
Immigration. Und sofort kamen 5-6 Leute rein, ne? Mit Fotos und, ne? Weil ich sitze ja hinterm Counter und so, ja. Ne? Also gleich Beweisfotos gemacht und und dann haben die so für mir gesagt, hallo, neue Schule, ja, neu, alles neu, neues Büro. Zeig mal deine Arbeitserlaubnis. Ne? Ich ganz selbstsicher, alles in Arbeit, alles beim Anwalt, alles kein Thema, kein Problem. Vergiss es.
Keine
Chance. Die haben gesagt, also du hast keine. Ich sage, doch, ist in Arbeit. Also hast du keine.
Haben sie recht.
Ich sage, aber es ist in Arbeit. Ja, du hast keine. Da musst du warten, bis du eine hast. Du darfst nicht arbeiten. Und dann, also ich hatte Glück, die haben mich nicht verhaftet, aber haben zu mir gesagt, so, du begleitest uns jetzt bitte zur Immigration mit.
Okay.
Und dann sind meine damalige Freundin und ich sind auf unserem eigenen Moped zur Immigration gefahren. Ich bin froh, die wollten mich eigentlich in ihrem Auto mitnehmen. Ich habe gesagt, nein, ich komme da selbst hin. Musste den aber vorher meinen Pass aushändigen, den haben sie mitgenommen, also ich konnte auch nicht abhauen, weil ich hatte keinen Pass mehr, musste da schon hinfahren. Und dann kam ich dann da an auf der Immigration und dann ging's los, also was machst du hier, wie lange bist du hier, warum, was willst du im Patea, was hast du vorher gemacht und, da wurden Fragen gestellt und da war es gut, dass ich schon in Bangkok mit Arbeitserlaubnis gearbeitet hatte, die war aber hier nicht gültig. Nee,
genau, richtig.
Ne?
Genau.
Die ist hier nicht gültig und wenn du den Arbeitgeber wechselst, wird die alte Arbeitserlaubnis storniert und du musst eine neue beantragen. So war es damals. Ist das heute noch so?
Die wird quasi umgeschrieben, meines Wissens nach, wenn du aktuellen Arbeitgeber wechselst.
Okay.
Du kannst dir quasi nahtlos so auf einen neuen Arbeitgeber übertragen mittlerweile.
Okay, gut. War damals halt, ich habe dann damals dort aufgehört, dann musste die storniert werden und ich habe damals dann eine komplett neue beantragen müssen und es wurde also nicht akzeptiert, dass ich schon mal hier legal gearbeitet habe, weil in dem Moment war ich halt illegal. Mhm. Oh, das war mit viel Diskussion, mit viel Erklärung, mit allem verbunden. Ich weiß nicht, 2-2,5 Stunden haben wir da auf der Immigration gesessen, bis die mich dann haben laufen lassen, ne? Und ich habe mich dann natürlich die nächsten Tage zurückgehalten und habe mich auf die andere Seite vom Tresen gesetzt, so lange, bis ich mein blaues Büchlein in der Hand gehalten habe, ne?
Das heißt also, du hast dir eine Company gegründet, was du gesagt hast, was ja nicht richtig war für die Schule.
Ja, es war nicht die richtige Arbeitserlaubnis für das richtige Unternehmen, weil es eine Schule ist keine Company. Mhm. Eine Schule ist eine Schule und hat andere Bedingungen als eine Company. Und ich wusste das am Anfang allerdings nicht. Ich bin davon ausgegangen, Company ist in Ordnung. Company,
Arbeitsgenehmigung. Du hast die Arbeitsgenehmigung ja auch bekommen auf die Company, ne?
Ich habe die bekommen auf die Company. Ja, ja, klar.
Und dann, wie hast du erfahren, dass das nicht das Richtige ist?
Ich war dann mal eingeladen über das Bildungsministerium zu einem Lehrerkongress in Bangkok. Und da bin ich hingekommen und saß dann an einem riesengroßen runden Tisch mit ganz, ganz vielen Schuldirektoren Und dann unterhält man sich natürlich. Und wenn du Thai sprichst und so, da bist du gleich integriert und so. Wo kommst du her? Was machst du? Und bla bla bla. Ne? Und dann ging es so, dann haben sie mich gefragt, ah, die Easy ABC Sprachschule in Pattaya habe ich schon gehört. Und wann hast denn du deine Schullizenz bekommen? Und ich, Schullizenz? Keine Schullizenz. Ja, aber du hast so eine Schule. Ja, ja, ich habe das als Company angemeldet. Und dann haben die gelacht. Warum? Ne? Sag ich, ja, ich muss ja legal hier arbeiten, habe ich das als Company angemeldet.
Damit du dir eine Arbeitsgenehmigung beantragen kannst. Das war wahrscheinlich der Grundgedanke.
Das war der Grundgedanke, genau. Dumm von mir, habe mich halt nicht erkundigt richtig. Ne? Und haben die gesagt, ja, also dann weißt du, das darfst nicht maximal, also nicht mehr als 4 Schüler gleichzeitig unterrichten. Wenn du mehr unterrichtest, brauchst du eine Schullizenz. Schullizenz, ja. Ansonsten gilt das Ganze als Tutorial, als Language Center und nicht als Language School. Du darfst also noch nicht mal den Namen Schule für dich vereinnahmen. Du darfst dich nur als Language Center
macht Sinn.
Ausgeben. Das ne? macht Sinn. Und dann haben die mir gesagt, außerdem hat es steuerliche Vorteile, wenn du eine Schule hast und so weiter und so fort. Und verwaltungstechnisch ist es einfacher wegen der Buchführung und so weiter. Ich kannte das alles nicht und dann habe ich mich da mal ein bisschen sachkundig gemacht und dann, okay, aber eine Schule zu gründen ist natürlich wieder mal noch mal eine ganz andere Hürde als eine Arbeitserlaubnis. Und ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, ich will die ganze Sache mal ein bisschen abkürzen, aber es war halt viel, viel, viel Verwaltungsaufwand, bis wir nachher die Schullizenz dann hatten und mehrfaches Überarbeiten der Dokumente und so weiter und so fort.
Da habe ich eine Zwischenfrage zu. Heißt das, du hast dann die Company geschlossen?
Ja. Oder?
Okay, ja. Okay. Das heißt, du hast die Company geschlossen und hast dann quasi eine Schullizenz beantragt auf welcher Basis? Auf Basis deiner Person oder auf Basis einer thailändischen Person? Ich stelle mir vor, das geht ja nicht für
eine Ausländer. Nee, du brauchst auch wie bei einer Company auch, du brauchst halt Leute mit im Boot, die Thailänder sind. Und
du brauchst einen thailändischen Staatsbürger, auf dem die Lizenz ausgestellt
wird. Ja, genau.
Da habe ich noch eine Gegenfrage dazu, weil die Unternehmensform, die ich für meine Firma gewählt habe, ist die klassische Company Limited. Da habe ich meine Frau mit 51%, mich mit 49% und meine Frau und ich sind beide zeitungsberechtigte Direktoren. Wie ist das hier aufgeteilt? Gibt es hier quasi Gesellschafter in der Schule, die sich quasi die Gewinne ausschütten?
Nein.
Oder wie ist das einfach nur, jetzt kurz gesagt, ist das nix? Und da hat eine Thailänder beantragt als Privatperson die Schullizenz.
Ja, ein Thailänder, auf den Thailänder muss die Lizenz laufen, weil ein Ausländer wird nicht als Schuleigentümer, als Lizenzträger. Als Eigentümer ja. Also die Schule gehört mir, aber die Lizenz muss auf den Thailänder laufen. Das ist hier so. Und das hat also jetzt nichts mit Ausschüttung und so weiter zu tun, sondern du musst einfach nur schauen nachher, du brauchst einen Geschäftsführer und auch einen thailändischen Geschäftsführer. Und dann bin ich natürlich eine Art Geschäftsführer, der dann soweit eben einen Farang die Geschäfte führen kann, die auch führt. Ne?
Wie bist du da in offiziellen Dokumenten erwähnt? Das würde mich jetzt interessieren. Ich vergleiche das immer mit einem Handelsregisterauszug meiner Company. Da steht auf der ersten Seite Stefan Fabro bei Direktor und hinten in Gesellschafter stehe ich auch als Direktor mit 49% der Anteile. Wie ist das hier bei dir geregelt?
Also
eine thailändische Person ist quasi als Lizenzinhaber der Schule. Das heißt, die führt die Geschäfte, aber wie bist du da in offiziellen Dokumenten vermerkt?
Wenn ich mich da als ausländischer Geschäftsführer hätte praktisch einschreiben lassen, dann hätte ich nicht unterrichten dürfen.
Ah, du bist das, dann ja Geschäftsführer und kein Lehrer.
Dann bist du Geschäftsführer und kein Lehrer.
Macht
und
Sinn.
Und ich wollte mir da selbst kein Bein stellen und habe mich also auch mit Leuten beraten, die haben gesagt, mach eine Arbeitserlaubnis als Lehrer. Ja, da klar. Hast du es am einfachsten und kannst im Unterrichtsraum stehen und wann immer die Behörden kommen und kommen kontrollieren und du unterrichtest, dann ist das
gedeckt mit der Arbeitserlaubnis.
Abgedeckt
wenn du Geschäftsführer
bist. Und wenn du hinterm Tresen sitzt, arbeitest du Unterrichtsmaterial aus und. Also damit ist alles abgedeckt. Ne?
Macht Sinn.
Und deswegen habe ich das so gemacht. Also ich laufe hier in der Schule offiziell als Lehrer, aber das
macht
ist
Sinn.
Legal, weil das ist auch das, was ich ja mein eigentlicher Hauptberuf auch mache. Also ich stehe gelegentlich, jetzt nicht mehr so viel wie früher, aber wenn Lehrer mal ausfallen, damit der Unterricht nicht ausfallen muss, stehe ich auch mal als Ersatzlehrer im Unterrichtsraum.
Also grundsätzlich kurz zusammengefasst, bist du quasi Angestellter der Schule von der thailändischen Lizenzinhaberin.
Ganz genau.
Ja, verstehe ich. Ich bin auch Angestellter meiner Frau, muss ich dazu sagen. Meine Frau musste mich ja auch einstellen in der Firma. Also ich bin auch Angestellter meiner Frau.
Und wer ist der Chef?
Das ist sicher. Ich. Die Position des Chefs bedarf nicht immer die Position des Chefs im Papier. Du weißt, wie ich es meine.
So, genau so ist es
ja, bei uns. Aber gut, auch. Okay, ja. Das wusste ich gar nicht. Interessant, interessante Form. Und na gut, wenn du sagst, es gibt sich dadurch natürlich auch verwaltungstechnische Vorteile, dann hast du ja alles richtig gemacht. Und wenn du die Bürokratie so gering wie möglich halten kannst und natürlich die steuerliche Belastung dementsprechend auch reduzierst, hast du aus unternehmerischer Sicht daraus ja alles richtig gemacht.
Ja, insofern war das natürlich auch das Input von anderen Schuldirektoren war für mich super wichtig. Ja. Und ich habe ja auch durch solche Seminare, wo du dann die entscheidenden Leute triffst, auch viel gelernt und konnte mir viel Informationen abholen, die ich dann hier nach und nach alle umsetzen konnte und habe dann natürlich all das, was mir in Bangkok nicht geschmeckt hat, was mir nicht gefallen hat, habe ich gesagt, okay, ich mache das einfach besser. Ne? Ob alles immer hundertprozentig läuft, das müssen die Kunden selbst entscheiden, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich will mich jetzt nicht so hinstellen, wir das sind die perfekte Schule. Jeder macht Fehler. Wer arbeitet, macht
absolut.
Fehler.
Wer
keine Fehler macht, der tut halt nichts. Ne?
Wie viele Mitarbeiter beschäftigst du aktuell, Wolfgang?
Wir sind ein Team, bestehen momentan aus 18 Mitarbeitern.
Und meines Wissens nach beschäftigst du auch mehrere Nationen, nicht nur thailändische Staatsbürger und Deutsche, du hast ja auch russische Staatsbürger.
Wir haben Russinnen, zwei Russinnen, wir haben drei Engländer
bei uns.
Wir haben deutsche Mitarbeiter und thailändische Mitarbeiter. Also wir sind recht international aufgestellt.
Wie es sein soll in einer Schule. Jetzt eine Frage, die unsere Zuseher und Zuhörer sicher brennend interessiert. Du hast jetzt gesagt, du hast 18 Mitarbeiter, drei Engländer, zwei Russen, also mindestens einen Deutschen. Also ich glaube, du hast sogar zwei insgesamt.
Zwei. Ja.
Wie verhält sich das bei dir in der Schule mit dieser sagenumwobenen ein Ausländer, vier Thailänderin?
Gilt nicht für Schulen, gilt nur für Companies.
Ach, also hast du da wieder
ich könnte
noch eine Fliege mit derselben Klappe erschlagen.
Theoretisch könnte ich mir 10 Ausländer einstellen und nur 5 Thais. Das würde für eine Schule, das spielt bei einer Schule keine Rolle.
Beantragst du quasi dann einfach nur die Arbeitsgenehmigung für den Ausländer oder muss der Ausländer auch entsprechende Qualifikationen nachweisen, damit die Arbeitsgenehmigung als Lehrer auch erstellt wird?
Ja.
Was sind das bei dir für
Nachweise? Ja, du musst also, die müssen natürlich erstmal eine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Studium ist von Vorteil, aber keine Pflicht. Mhm. Und dann, was in jedem Fall notwendig ist, ist dieses TEFL-Zertifikat, also Teaching English as a Foreign Language. Daher kommt das Wort TEFL, T-E-F-L, damit die hier als Englischlehrer arbeiten können. Als Deutschlehrer funktioniert das auch, musst aber dann auch nachweisen, dass du Deutsch-Native-Speaker bist. Also ein Engländer könnte keinen Deutschunterricht geben, würde für Deutschunterricht auch keine Arbeitserlaubnis bekommen, sondern nur eben als für Englischunterricht. Und solche Sachen brauchst du. Und dann inzwischen ist es auch notwendig, wenn du hier arbeiten willst als Lehrer, dass du eine, auf Englisch heißt es Criminal Record, heißt das auf Deutsch, was ist das?
Ein Polizeireport.
Polizeiliches Führungszeugnis. Ja, du, wenn du so lange hier lebst, dann vergisst du manche deutsche Wörter, so geht mir das. Ja, also sowas musst du inzwischen nachweisen, polizeiliches Führungszeugnis, allerdings nicht aus deinem Heimatland, sondern hier in Thailand. Die wollen wissen, dass du hier nicht straffällig geworden bist. Ne? Ja, das sind immer so Grundvoraussetzungen erstmal, um hier arbeiten zu dürfen, zumindest in einer Schule arbeiten zu dürfen. Ja, und so hat das Ganze dann angefangen. Die Erfahrung, die ich also aus Bangkok mitgebracht habe, habe ich dann hier umgesetzt und habe dann das Ganze hier, natürlich, wir waren am Anfang in Kinderschuhen, das ist jetzt 17 Jahre her, dass wir hier angefangen haben, ne? Und das Ganze dann Stück für Stück für Stück weiterentwickelt und uns dabei immer verbessert und immer geschaut, was kann man noch perfektionalisieren, und haben natürlich auch unsere Kunden immer wieder befragt. Wir freuen uns über Kommentare, wir freuen uns über Anregungen, wir freuen uns auch über sachliche Kritik, damit wir uns einfach verbessern können.
Absolut, absolut.
Und das ist halt das, was wir die letzten 17 Jahre gemacht haben. Aber jetzt habe ich doch eigentlich viel erzählt, Stefan. Ich bin jetzt neugierig. Wie hat die Selbstständigkeit bei dir angefangen? Du hast ja auch in der letzten Folge erzählt, dass du hier nach Thailand gekommen bist und erstmal gar nicht so richtig wusstest, was du hier machen willst. Was eigentlich jetzt nicht unbedingt ein tolles Beispiel für die anderen sein sollte. Du hast ja dann auch gesagt, dass du erst bei einer Schule angefragt hattest und man dich da auch einstellen wollte, dir dann aber keine Arbeitserlaubnis geben wollte. Erzähl mal eben noch mal ein bisschen die Story. Wie bist du dann zur Selbstständigkeit gekommen?
Also grundsätzlich möchte ich nur ganz kurz was sagen. Ich war in Österreich nicht selbstständig, aber ich habe eigentlich meine ganze Zeit nach meiner Lehrausbildung habe ich im Automobilvertrieb auf Provision mit sehr wenig Fixum gearbeitet. Also das ist natürlich jetzt kein Unternehmer, aber es ist ähnlich wie ein Selbstständiger, weil du fangst jedes Monat quasi da bei Null an und du kriegst der große Hauptverdienst ist aus der Provision der verkauften Autos oder von Finanzierungsprodukten oder Versicherungen. Das heißt, ich kenne das, dass das Gehalt nicht immer gleich ist, dass es immer weniger sein kann, dass es immer mehr sein kann. Also ich bin diesen Umstand mal gewohnt. Also das war so mein, ich nenne es immer für mich die ersten Schritte in der Selbstständigkeit, war quasi das Provisionsmodell im Autovertrieb in Österreich. Als ich nach Thailand kam, war ich auch im Angestelltenverhältnis tätig. Für mich war aber immer auch schon Österreich klar, ich möchte selbstständig sein. Ich möchte nicht nur selbst und ständig sein, ich möchte Unternehmer sein. Ich möchte Mitarbeiter haben und ich möchte auch Mitarbeiter führen. Ich war in leitender Tätigkeit in Österreich, das heißt, ich hatte sehr viele Mitarbeitergespräche, auch Kündigungen und Einstellungsgespräche und entsprechend hatte ich da schon die ersten Erfahrungen gesammelt. Ich war dann in Thailand und habe dann nach dem Angestelltenverhältnis mit dem Anwalt schnell gesehen, nach 6 Monaten schon, was der kann, das kann ich schon lange. Der ist jetzt sicher gut in seinen Paragraphen und vor Gericht, aber wo die alle ganz schlecht sind, wo sehr viel Nachholbedarf ist, ist in der Kundenakquise. Der Anwalt ist gut, ich arbeite heute noch mit ihm zusammen, wir sind auch mittlerweile Freunde, aber niemand kennt ihn. Kundenakquise, Bekanntheit, das war eher so mehr Büro aufsperren, sitzen und warten, bis die Leute reinkommen. Ja. Mach eine Facebook-Seite und wenn du sagst, dann gib mal 1000 Baht rum, die Facebook-Seite promoten kannst. Nee, für sowas geben wir kein Geld aus. Da wusste ich schon, okay, was du kannst, kann ich schon viel besser. Dementsprechend habe ich eine Firma gegründet. Also ich habe in erster Linie den Entschluss gefasst, eine Company Limited zu gründen, gemeinsam mit meiner Frau, um eben weiterhin für den Anwalt tätig zu sein, aber nicht auf Angestelltenbasis, sondern auf selbstständiger Basis. Das wollte ich verrechnen. Und die Idee ist halt immer mehr gewachsen, wurde immer größer und ich muss sagen, ich habe von Anfang an direkt in Facebook-Werbung und Bekanntheit investiert. Ich bin auch, und das mache ich heute noch, sehr viel auf Facebook unterwegs. Ich antworte der Community sehr viel und helfe der Community sehr viel kostenfrei auf Facebook weiter. Das mache ich heute noch, das mache ich auch gerne, weil ich grundsätzlich der Meinung bin, man muss sich untereinander helfen und frei nach dem Karma. Wenn man Gutes tut, bekommt man Gutes zurück. Das glaube ich ganz fest, dass das so ist. Entsprechend ist das Ganze dann gewachsen. Und ein Jahr nach der Unternehmensgründung hatten wir schon so einen stabilen Umsatz. Aber das war jetzt natürlich jetzt nicht, man konnte noch nicht davon leben. Und ich habe dann zu meiner Frau gesagt, okay, es kommen jetzt schon mittlerweile, das war am Anfang meinem Kondo zu Hause, ne? Muss dir vorstellen. Und dann stehen Leute mit dem Moped vom Kondo und sagen, ich finde dein Büro nicht. Was können wir jetzt machen? Ne? Und
Es ist halt unprofessionell.
Absolut, ne? Absolut. Und in die Schiene wollte ich nicht. Und ich habe jetzt gesagt, okay, jetzt können wir Folgendes machen. Wir blasen das Ganze ab oder wir gehen den nächsten Step. Der nächste Step ist Risiko, Geldeinsatz in Form einer Arbeitsgenehmigung, in Form einer Mitarbeiterin, die wir zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht unterhalten könnten, oder es noch nicht wirtschaftlich wäre, und die Anmietung eines Büros, was auch noch nicht wirtschaftlich wäre. Also für zu Hause vom Computer hat es gepasst, aber für ein Büro war es noch zu wenig. Aber ich war überzeugt davon, dass die Idee funktioniert. Meine Frau konnte schon sehr viele Dinge auf der Migration selbst und sehr viele Dienstleistungen sind dann auch auf Kundenanfragen dazugekommen und dementsprechend haben wir dann uns entschlossen, den Step zu gehen. Wir haben ein Büro angemietet, ich hatte noch keine Arbeitserlaubnis, dementsprechend war meine Frau im Büro mit der Mitarbeiterin. Ich muss aber zusagen, ich hatte den kleinen Vorteil, dadurch, dass ich verheiratet bin mit einem thailändischen Staatsbürger und das so quasi ein Familienunternehmen ist. Wir mussten damals noch auf 3 Personen gründen, also 2 Thailänder mit 51% und ich mit 49%. Und der dritte Shareholder war quasi die jüngere Schwester meiner Frau. Wurden wir als Familienunternehmen angesehen, dadurch, dass ich eine Aufenthaltsgenehmigung auf Basis meiner Thai-Frau hatte, gibt es da eine Ausnahme von den 4:1. Und zwar brauche ich nur 2 thailändische Mitarbeiter für meine Arbeitsgenehmigung. Unter der Voraussetzung, dass ich Geschäftsführer bin und dass ich Anteile an der Firma halte und eine Arbeitsgenehmigung als geschäftsführender Gesellschafter, also Managing Director, beantrage, bin ich quasi etwas erleichtert. Ich brauche nur 2 Mitarbeiter für meine Arbeitserlaubnis. Dementsprechend haben wir dann 2 Mitarbeiter, also 2 Leute waren angestellt, 2 Thailänder. Ich habe dann meine Arbeitserlaubnis beantragt und dann habe ich mich ins Büro gesetzt. Und wir hatten Gott sei Dank schon etliche Dinge. Wir hatten über den Thailand-Pass schon sehr viel Kunden damals erworben in der Covid-Zeit. Ich hatte schon viele, die es weitergesprochen haben. Dann haben wir angefangen noch mit Bankkonten, Führerscheine etc. Und es hat sich gut herumgesprochen. Und ich muss sagen, ich habe von Anfang an schon viel Geld in Marketing investiert. Ich habe sehr schnell Printwerbung im Verein gemacht. Ich habe sehr schnell in anderen Magazinen auch Online-Werbung geschalten. Und ich habe immer von Anfang an Facebook beworben. Immer und ganz stark und ganz viel. Also wer nicht wirbt, der stirbt, das war mir schon immer bewusst. Ich muss in Vorleistung gehen, weil die Kunden kommen nicht her und fragen, wer bist du? Nee, ich muss in Vorleistung gehen, ich muss den Kunden zeigen, wer ich bin. Sichtbarkeit ist das A und O, aber positive Sichtbarkeit, natürliche Sichtbarkeit. Und dementsprechend wurde das Ganze eben größer, neue Mitarbeiter kamen dazu, neue Kunden, Mund-zu-Mund-Propaganda darf man nicht unterschätzen und ich bin auch jemand, der stets in der Community unterwegs ist. So viel einmal zu dem Schritt. Ich habe mich für die Company Limited entschieden. Warum habe ich mich für die Company Limited entschieden? Grundsätzlich, so viele Varianten gibt es in der Konstellation nicht, die ich machen wollte. Dazu kommt, für eine Aktiengesellschaft, für ein größeres Unternehmen, da war einfach kein Budget da. Also gibt auch keinen Sinn für die Firmenstruktur, die ich habe. Und von der Company Limited hast du eben eine schnelle Gründung. Und du hast auch entsprechende Vorteile bezüglich der Arbeitsgenehmigung. Das ist auch die meiste Form, die Ausländer in Thailand wählen. Und die Company war dann aufgesetzt, wie gesagt. Und ein Jahr später haben wir dann die Arbeitsgenehmigung für mich beantragt. Also ich habe von vornherein schon viel Wert auf ordentliche Buchführung gelegt und ordentliche Jahresabschlüsse, dass das entsprechend passt. Und die Arbeitsgenehmigung wurde auch sofort erteilt. Also in 2 Wochen war die Arbeitsgenehmigung da.
Okay, wie lange existiert die Firma jetzt insgesamt, also seitdem du sie gegründet hast und in der Anfangszeit noch von deinem Konto aus betrieben hast, also seit wirklich dem Anfang?
Ich habe die Firma gegründet am 1. Juli 2021 und meine Arbeitsgenehmigung also habe ich...
fast 5 Jahre jetzt.
Vier Jahre. Und meine Arbeitsgenehmigung habe ich erhalten im Juli 2022, also ein Jahr später.
Okay. Und du bist ja jetzt inzwischen, ihr habt euch ja vergrößert, ihr seid aus dem Konto ausgezogen in richtige Geschäftsräume.
Absolut.
Und wie lange ist das jetzt, der Umzug?
Das war ein Monat vor der Work Permit. Also wir haben das Office angemietet im April mit Mietstart Juni. Also ab 1. Juni sind wir quasi ins Office gezogen. Und dann haben meine Mitarbeiter einen Monat beschäftigt, denn wichtig ist auch für den Nachweis der Mitarbeiter Sozialversicherungsbeiträge bezahlt zu haben. Ja. Für die Mitarbeiter, die werden mit Monatsende abgerechnet. Das heißt, ich habe die Mitarbeiter im ganzen Juni beschäftigt und dann haben wir Anfang Juli die Arbeitsgenehmigung beantragt, gleich am 1. oder 2. Juli und Mitte Juli habe ich sie dann bekommen.
Ah, okay.
Das ging sehr schnell.
Das ist ja wirklich schnell, ja. Und wie viele Mitarbeiter beschäftigst du aktuell?
Aktuell sind bei der FS Consulting 8 Mitarbeiter beschäftigt.
Wow! Und angefangen habt ihr zu zweit?
Wir haben angefangen, haben meine Frau und ich. Und mittlerweile sind meine Frau und ich und 6 Angestellte, aber wie gesagt, von den Firmen an sich her sind es insgesamt 8 Mitarbeiter, weil ich bin ja auch Mitarbeiter meiner Firma und meine Frau genauso.
Sicher.
Korrekt.
Also in etwas über 2 Jahren, 2,5 Jahren hast du dich ja vervierfacht.
Ja, kann man so sagen. Also im Juni, wenn man sagt, Juli 2022.
Jetzt haben wir
25, knapp 3 Jahre.
Wahnsinn. Ja,
knapp 3 Jahre haben wir uns vervierfacht. Also mittlerweile arbeiten 8 Mitarbeiter. Ich möchte auch noch dazu sagen, dass ich aber zusätzlich zu den 8 Mitarbeitern noch 3 freie Mitarbeiter beschäftige.
Okay. Weißt du, wenn wir schon mal darüber sprechen, über Mitarbeiter, kann ich dich vielleicht was fragen. Suchst du noch weitere Mitarbeiter?
Ich bin immer auf der Suche nach gutem, qualifizierten Personal, das entsprechend in unser Team passt und unser Team erweitert. Immer.
Was müssen die können?
Grundsätzlich gibt es mehrere Funktionen bei uns. Das kommt darauf an, welcher Tätigkeit. Wie mir ist persönlich grundsätzlich, also mir persönlich ist wichtig, das möchte man sagen, das sage ich auch zu jedem Bewerber, mir ist absolut egal, was jemand gelernt hat und was jemand vorher gemacht hat. Das ist mir absolut egal, ich habe auch nicht viel gelernt. Mir ist wichtig, dass, das klingt jetzt vielleicht pauschal, aber mir ist wichtig, dass du ins Team passt, dass du fleißig bist, arbeiten möchtest und in der Arbeitszeit für unsere Kunden und für das Unternehmen alles gibst. Das ist mir wichtig. Die Arbeit, die ich habe, die zeige ich jedem in 3 bis 4 Monaten. Die Arbeit, die ich von jemandem möchte. Und meine Arbeitsumfelde, also ich lege sehr viel Wert auf genaue Mitarbeiterführung und genaue Arbeitsteilung. Das ist mir sehr wichtig, das strukturiere ich. Also die Arbeit, die jemand bei mir macht, auf die wird man eingeschult und die zeige ich jedem, ob gelernt oder ungelernt, in 3 bis 4 Monaten. Das ist kein Problem. Wichtig ist, dass du lernwillig bist. Natürlich gibt es Werkzeuge, die mitgebracht werden müssen. Also bei uns brauchst du einen A- und einen B-Führerschein, also Auto, Motorrad. Das ist natürlich wichtig. Ich habe aber erst letztens wieder einen Mitarbeiter eingestellt, der hat keinen Motorradführerschein. Na gut, dann, wenn er bei uns bleibt und in der Probezeit entsprechend sich entsprechend gut anstellt und ins Team passt, na, dann mache ich das halt. Dann zahle ich ihm die Fahrschule, dann kümmere ich mich das drum und mache ihm seinen ganzen Führerschein und das ist erledigt. Dann hat er einen. Aber oder auch Autoführerschein, das ist kein Problem. Sowas kann man nachholen. Das ist jetzt nichts jemandem, was einen tendenziell ausschließt. Aber das sind so einfach Dinge, die müssen früher erworben werden. Ich habe natürlich aber auch Stellen, im Vertrieb natürlich oder in der Kundenbetreuung, da müssten die Mitarbeiter schon Deutsch können.
Okay, weil es passt ganz gut hier rein, weil wir reden heute über Arbeiten in Thailand, speziell zwar über selbstständige Arbeiten, aber wir suchen beide auch Mitarbeiter. Bei mir trifft das Gleiche zu wie bei dir auch. Auch ich suche Mitarbeiter hier. Deutschsprachige Mitarbeiter müssen keine Deutschen sein, müssen welche sein, die halt gutes Deutsch sprechen. Englisch gehört in einer Sprachschule natürlich als Grundvoraussetzung mit dazu und hier bei uns auch Thai. Thailänder sollten es, die können es sicherlich perfekt.
Ja, bitte.
Aber wenn Deutsche sind, die sich bei mir vorstellen und bei mir arbeiten wollen, die sollten dann zumindest rudimentär Thai zur einfachen Verständigung sprechen. Also, wenn ihr nach Thailand kommt und ihr wollt hier arbeiten, Stefan sucht und Easy ABC Sprachschule sucht auch, also die FS Consultant sucht und könnt euch eventuell bei uns bewerben, wenn ihr glaubt, dass ihr in dieses Schema reinpasst. Absolut. Aber jetzt kommen wir nochmal dazu. Wir haben jetzt also gesprochen, wie bei dir alles angefangen hat und bei mir auch. Und was ist überhaupt, wenn wir mal davon ausgehen, es will ja nicht jeder eine Visa-Agentur oder eine Sprachschule aufmachen, um überhaupt selbstständig arbeiten zu können. Was muss man erstmal mitbringen, wenn man nach Thailand kommt, sagt, ich will hier selbstständig arbeiten?
Also grundsätzlich das Wichtigste, was ich jedem Unternehmer, aber grundsätzlich auch jedem Auswanderer nahelege, ist in erster Linie so einen Geldbetrag mitzubringen, dass man nicht direkt, am besten gar nicht, aber sage ich mal nicht direkt in absehbarer Zeit finanziell von dem Projekt, von der Unternehmung in Thailand abhängig ist. Das ist das Wichtige, weil ich kann euch eines sagen, egal was ist, es dauert alles lange, es braucht seine Zeit hier. Man ist in einem fremden Land, Uhren ticken anders, Ämter ticken anders. Also ich empfehle mal jedem, der hier eine Selbstständigkeit anstrebt, also am besten, im besten Fall überhaupt nicht finanziell von der Unternehmung hier abhängig zu sein. Das ist das Erste. Das ist nur für die wenigsten der Fall. Das weiß ich, war auch bei mir nicht der Fall. Aber zumindest, und das war bei mir der Fall, ich war auf eine längere zeitliche Frist nicht finanziell von meinem Unternehmensergebnis abhängig. Das heißt, das Wichtigste, was ich immer mitbringen muss, ist einmal finanzielle Unabhängigkeit. Die muss nicht auf einer Lebzeit sein, aber zumindest auf einem überschaubaren Zeitrahmen. Davon spreche ich von circa, ich würde mal so grob über den Traum von 3 Jahren sagen.
Wow, 3 Jahre.
Ja, 3 Jahre finanzielle Unabhängigkeit von einer Einnahmensquelle in Thailand. Das heißt jetzt nicht aber zwingend, dass ich jetzt 3 Jahre nicht arbeiten soll. Ich kann ja zum Beispiel remote für eine Firma im Ausland arbeiten oder eine anderen Jobs durchführen. Oder ich kann ja aus Unternehmen gründen, dann nach Deutschland zurück, wieder meiner Arbeit nachgehen. Oder es gibt ja auch Unternehmen im Ausland, die daraus aus den Kapitalgesellschaften noch Erträge erwirtschaften. So kann man sich auch finanziell unabhängig gestalten. Aber grundsätzlich sage ich mal, zumindest eine Laufzeit von 3 Jahren nicht finanziell abhängig zu sein von der Einnahmensquelle in Thailand und eine Idee. Also ich sehe dann schon in Thailand auch, also wie ich in Thailand bin dann mit dem Roller durchgefahren durch die Straßen. Ich kann euch sagen, ich sehe jeden Tag sehe ich was, was ich besser machen könnte. Jeden Tag. Hier ist Potenzial, das sage ich euch, hier ist wirklich Potenzial. Aber ihr müsst die Regeln befolgen. Und die sind, wie gesagt, die finanzielle Unabhängigkeit, die Idee zu haben und eben aus der Idee entsprechend Potenzial schöpfen zu können. Das ist wichtig. Wenn ihr das mitbringt, dann steht da Selbstständigkeit an sich einmal nichts im Wege. Was ich auch empfehlen würde, jetzt ohne, natürlich betreibe ich eine Agentur mit Unternehmensberatung auch entsprechend und mit Firmengründung, aber ich spreche jetzt dafür alle namhaften Agenturen und Unternehmensberater in Pattaya, holt euch Unterstützung von Agenturen oder von Beratern, die den Prozess schon mal durchlaufen sind, die das professionell anbieten. Ja, das kostet Geld, aber ich kann euch eins sagen, das kostet euch auf die Dauer, auf den Marathon gesehen, weitaus weniger Geld und weitaus weniger Nerven. Das kann ich euch garantieren. Denn eine Unternehmensgründung, ein Unternehmen gegründet, das ist schnell, das ist easy, das ist einfach. Das Unternehmen aufzubauen und Bestand zu haben mit dem Unternehmen, das ist die schwierige Sache. Es geht gar nicht darum, die Beratung jetzt nur für die Gründung also aufzunehmen. Es geht auch darum zu sagen, okay, ich will die Beratung, die Unterstützung. Dann, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, was ist der nächste Schritt, wo gehe ich weiter, wo kann ich was sparen? Es gibt so viele Tricks, wie Wolfgang gerade vorher gesagt hat. Wenn Wolfgang längere Zeit vorher gewusst hätte, dass man eine Schule macht und keine Company Limited,
hätte ich da viel Geld Zeit gespart. Und Geld gespart, ja.
Absolut. Ja. Das hätte durch wahrscheinlich einen professionellen Berater, wenn es das damals in Pattaya in der Form schon gegeben hätte, entsprechend anders ablaufen können. Das will ich einfach nur sagen. Und scheut euch nicht, auf Beratung zurückzugreifen. Ja, Beratung oder professionelle Beratung kostet Geld, das soll sie aber auch, denn was nichts kostet,
aber die bringt auch Geld.
Aber genau, sie bringt euch Geld, sie spart euch Nerven und sie sichert eure unternehmerischen Ziele. Beziehungsweise sichert ist vielleicht jetzt der falsche Ausdruck, aber es lenkt euch in die Bahnen, um das unternehmerische Ziel zu erreichen, weil natürlich ziehen wir an einem Strang. Ich höre das ab und zu, ja, man beratet und dann hat der Berater Geld gekriegt und dann ist er weg. Das ist nicht so, ganz im Gegenteil. Also wenn ihr eure Firma zusperrt oder euer Unternehmen aufgebt, dann habe ich versagt, dann habe ich verloren. Aber was ist meine Aufgabe? Wenn ihr Erfolg habt, na, was werdet ihr denn wieder machen? Ihr kommt ja wieder zu mir. Das heißt, das System steht denn nur dann, wenn ich euch zum Erfolg bringe. Das heißt, wir ziehen am selben Strang. Das eine, der Unterschied ist nur, ich kriege jetzt Geld. Du kriegst halt erst später. Weißt du, was ich meine? Du gehst jetzt hin und aber ich musste das ja auch mal tun. Ich musste auch in Vorleistung gehen. Zuerst schaufeln, dann schöffeln. Dann, wie sagt man da? Zuerst schaufeln, dann
scheffeln.
Ja, genau. Da gibt es so einen schönen Satz von einem deutschen Verkaufstrainer. Zuerst schaufeln, dann scheffeln. Zuerst schaufeln, dann scheffeln. Martin Limbeck hat das gesagt. Optimaler Satz, hat er recht. Zuerst schaufeln, dann scheffeln. Und mein Ziel ist es, euch quasi zum Erfolg dazu bringen, damit ihr dann später sagt, okay, das hat mir was gebracht, das hat mein Unternehmen auf richtige Basis gestellt und wenn ich jetzt wieder Fragen habe, dann gehe ich ja wieder zu Stefan. Und umso leichter wird es natürlich für euch sein, Unternehmensberatung in Anspruch zu nehmen, wenn entsprechend die Zahlen des Unternehmens passen, weil dann hat man auch entsprechendes Budget dazu. Und dazu kommt auch, dass man sagt, okay, passt, jetzt weiß ich, der Stefan hat mir geholfen, der kennt meine Unternehmensstruktur und darauf soll es ja natürlich auch aufgebaut werden. Also mein Ziel oder das Ziel jedes Beratungsunternehmens ist nicht, euch schnell 4.000, 5.000, 6.000 Bar aus der Tasche zu ziehen, damit er entsprechend ein Erstgespräch mit euch geführt hat oder wie auch immer. Das Ziel ist, euch groß zu machen, denn nur wenn ihr Erfolg habt, haben wir das natürlich auch.
Das ist interessant, was du vorhin gesagt hast. Ein Unternehmen ist schnell gegründet, aber es zum Laufen zu bringen und es auf die Dauer zu halten und auch über Jahre weiterzuentwickeln, das ist das große Problem hier in Thailand. Das habe ich auch festgestellt, weil ihr dürft eins nicht vergessen. Ihr mietet Gebäude an, ihr müsst jeden Monat Miete zahlen. Der Besitzer des Gebäudes, ich gehe jetzt mal davon aus, ihr mietet und wenn ihr nicht gleich alles kauft, wenn ihr so viel Geld habt, was ihr alles kauft, dann habt ihr wahrscheinlich auch genug Geld, um die nächsten 3 Jahre zu überstehen.
Dann wird es das Problem sein. Ja,
aber sag mal, wenn ihr erstmal anfangt und klein anfangt, so ja, so habe ich angefangen, du auch.
Ja, ne? Ich auch.
Erstmal klein, man mietet etwas und dann werden die ersten Mitarbeiter eingestellt und so weiter und so fort. Das sind Kosten. Das ist, der Vermieter fragt nicht, verdienst du viel Geld?
War der Monat gut?
War der gut? nee, war nicht gut. Oh komm, dann zahlen wir nächsten Monat halbe Miete. Nein, du zahlst deine Miete und der wird auch gnadenlos, wenn der Mietvertrag ausläuft, wieder aufschlagen und. Also ihr habt dann wirklich einen echten Druck, der da ist. Die Mitarbeiter müssen bezahlt werden, Steuern, Versicherungen, Werbekosten fallen an und. Und das kann nachher echt erdrücken, wenn die Einnahmen nachher nicht entsprechend sind. Und ich spreche da wirklich aus Erfahrung, weil wenn in dem Moment, wo das Unternehmen eine gewisse Größe annimmt, sind die Kosten auch entsprechend hoch. Und als zum Beispiel dann die Covid-Krise kam,
waren die Kosten immer noch hoch, aber die Einnahmen sind ja niedrig, ja.
Ja, die Kosten, die waren am Anfang, blieben sie komplett, weil ja kein Mensch wusste, wie geht's weiter. Also habt auch alle erstmal alles so weitergemacht, weil jeder war ja der Meinung, dass es ja in 2 Monaten beendet, ne? Und also war am Anfang alles ganz normal und dann später erst haben wir festgestellt, oh Mensch, das dauert ja alles länger, und dann haben wir angefangen sozusagen mal den Gürtel enger zu schnallen und so weiter, ne? Also um das jetzt mal abzukürzen, denkt dran, ihr müsst wirklich was, wie du vorhin gesagt hast, ihr müsst was in der Hinterhand haben, um eventuelles auffangen zu können, wenn es mal nicht so rund läuft, ne?
Was ganz wichtig ist, wenn ihr euch dazu entscheidet, in Thailand in die Selbstständigkeit zu gehen, wichtig ist, was ihr mitbringt. Die finanzielle Unabhängigkeit, dann auf jeden Fall die Zeit und die Geduld dafür. In Thailand ticken die Uhren anders, das ist immer ganz wichtig zu erwähnen. Was ihr auch noch mitbringt, ist eine Idee, ein Plan, wie ihr das umsetzt. Wie Wolfgang vorher gesagt hat, Kosten und Einnahmen, also eine ordentliche Kostenrechnung, ein ordentlicher Businessplan ist auch in Thailand wichtig. Also ihr müsst von vornherein wissen, wie verkauft ihr, also nicht nur, was kosten eure Produkte und was verdient ihr dann an dem Produkt, sondern wie bringt ihr die Produkte auch an den Mann. Also es ist genauso hier in Thailand, dieses Aufbauen eines Unternehmens, diese Struktur zu entwickeln, das so durchzukalkulieren. Das ist in Thailand meines Erachtens noch wichtiger, weil warum? In Deutschland, Österreich, Schweiz, wenn ich mich verkalkuliere, dann habe ich mich verkalkuliert, dann gehe ich in Konkurs. Wenn ich mich hier verkalkuliere, dann fahre ich nach Hause. Das ist der Punkt. Dann bin ich weg. Also ich habe hier keine zweite Chance. Und das ist genau das, was man sich bewusst sein muss. Wenn man sich hier ins Unternehmertum wagt, dann ist es ganz wichtig, dass man sich noch besser vorbereitet als wie in Deutschland. Was wir unbedingt noch ansprechen wollten auch, das ist ganz ein wichtiges Thema. Sehr viele werden hier ja in die Selbstständigkeit gezwungen, aufgrund von nicht vorhandenen Angestelltenjobs für Ausländer. Und das ist ein Resultat natürlich daraus, dass eben 4 Thailänder pro Ausländer angestellt werden müssen oder gewisse Nachweise erbracht werden müssen, gewisse Berufe für Ausländer gesperrt sind. Deshalb sind sehr viele Ausländer hier, die sagen, okay, dann mache ich mich halt selbstständig. Leute, ich sage euch eins, aus eigener Erfahrung, wenn ihr Unternehmer nicht aus dem Herz seid, dann werdet ihr hier mit eurer Idee, ich mache mich mal selbstständig, nicht weit kommen, sage ich euch. Ihr müsst nicht entschließen, Unternehmer zu werden, weil die Regeln euch das vorgeben. Ihr müsst euch für die Selbstständigkeit entschließen, weil ihr das wollt. Das ist das Wichtige, das ist der Punkt. Und ich sehe so viele Leute, die zu mir in der Auswanderungsberatung kommen oder ins Büro kommen und sagen, ich kriege ja keine Arbeit hier, jetzt muss ich mich halt selbstständig, jetzt muss ich eine Bar machen, jetzt muss ich ein Restaurant machen. Leute, so nett, ganz ehrlich. Ich sage es, ich will euch da beschützen. Ich will euch wieder keine Träume platzen lassen. Ich habe letztes Mal schon wieder gehört, der Stefan lasst alle Träume platzen. Nee, das will ich nicht. Ganz und gegen, ich will euch beschützen. Ich will euch beschützen vor den Fehlern, die ihr begeht. Beispiele, es gibt Leute hier, die es mit Restaurants geschafft haben, aber ein Restaurant ist grundsätzlich von allen Geschäftstätigkeiten weltweit die Geschäftstätigkeit mit der höchsten Rate zu scheitern. Das ist auch in Thailand nicht anders wie in Amerika, wie in Europa. Wenn du ein Restaurant machst, dann brauchst du Restauranterfahrung und das garantiert hier immer noch nicht das Durchkommen. Also komm. Wenn ihr eine Idee habt, dann habt ihr aus dem Herz, dann habt ihr es überzeugt und dann rechnet sie durch, dann macht's eine unternehmerische Aufstellung eurer Produkte, aber nicht nur, ich zahle jetzt für einen Schnitzel 50 und verkauf's dann 150. Rechnet's die Mitarbeiter rein, rechnet's Ausfälle rein, rechnet's die Covid-Zeit rein. Ihr habt hier keinen Fonds, der euch hilft, wenn jetzt irgendwie die Wirtschaft schlecht ist. Also ich kann euch sagen, ich habe noch keine Förderung bekommen, weil jetzt ein schlechtes Wirtschaftsjahr prognostiziert wurde. Das gibt es ja nicht, das hat auf euch allein gestellt. Und das müsst ihr wissen. Wenn ihr hier selbstständig werdet, dann aus eurer vollsten Überzeugung oder lasst es am besten sein.
Tja, du, ich denke mal, das war jetzt noch ein ganz gutes Abschlusswort, weil wir sind mit unserer Zeit am Ende. Und du, ich sag dir ganz ehrlich, ich hätte eigentlich noch ganz viel zu erzählen. Mal gucken, ob wir vielleicht nochmal da mal einen Anschluss finden und dann nochmal weiter erzählen, weil es gibt aus der eigenen Erfahrung heraus wirklich so viel zu erzählen, was man noch machen könnte.
Da reicht oft die Sendezeit nicht. Also ich muss dir auch sagen, also gerade dieses Unternehmertum, das ist für mich, über das zu plaudern, ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich glaube, man sieht es an meinem Lachen im Gesicht, glaube ich. Ich könnte da Stunden referieren drüber. Ich weiß, für einige ist das eventuell gar nicht so interessant. Das ist das Problem an Themen, die für einen selber sehr interessant sind. Da merkt man oft nicht, dass es vielleicht für andere etwas zum Gelaber wird. Das will ich auf jeden Fall vermeiden, unbedingt. Deshalb kommen wir in dieser Folge mal zum Abschluss. Ich möchte mich auf jeden Fall bedanken, Wolfgang, dass du heute hier warst, dass du mir auch zugehört hast.
Ja, danke, Stefan, dir auch, danke.
Sehr gerne. Liebe Zuhörer und liebe Zuseher, ganz wichtig, wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast teilt, wenn ihr uns Kommentare hinterlasst und Anregungen. Bitte schreibt uns Themen rein, die wir für euch besprechen sollen. Wie ihr gerade gesehen habt, wir haben jetzt aus einem Kommentar von einem Kunden zwei Folgen gemacht. Einmal für Unternehmer, einmal für Selbstständige. Wir sind bestimmt für manche Unternehmer zu wenig aufs Unternehmertum eingegangen, für manche Arbeitnehmer vielleicht zu viel. Schreibt uns einfach rein, wollt ihr noch eine Folge drüber? Wir machen das gerne, ist kein Ding. Wir freuen uns, über die Themen zu sprechen, wie man bestimmt sieht. Teilt unseren Podcast mit Freunden, teilt ihn auf den verschiedenen Gruppen, bringt den Auswanderungsinteressenten näher und kommt vor allem in unsere Auswanderungsgruppe Auswandern Thailand für Deutschsprachige. Ganz wichtig auch für unsere Zuhörer auf Spotify, auf Apple Podcast und wie sie alle heißen. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns ab sofort auch in visueller Form wahrnehmen. Und zwar haben wir jetzt einen YouTube-Channel, in dem wir unseren Podcast auch in Videoform wiedergeben. Also wenn ihr Lust habt und Gesichter dazu sehen wollt zu unserem Podcast, schaltet gerne unseren YouTube-Channel dazu ein. Ansonsten, wir freuen uns über alle Abos, über alle Folgen auf allen Kanälen, Wolfgang, richtig?
Richtig, genau so ist es. Und was ich noch ergänzen wollte ist, wenn ihr vielleicht selbst in Thailand oder in Pattaya seid und ihr glaubt, ihr habt interessante Themen, die für unseren Auswandern-Podcast geeignet sind, ihr dürft euch auch gerne zu uns als Studiogast kommen. Wir haben hier noch einen unbesetzten Schreibtisch und auch ein unbesetztes Mikrofon. Das ist für unseren Studiogast. Also ihr seid herzlich eingeladen, eine spannende Geschichte uns allen zu erzählen.
Unbedingt, nehmt Kontakt mit uns auf. Wir würden uns freuen, euch bei uns im Podcast-Studio begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute. Tschüss.
Ciao, ciao.